Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung?
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
Der FCK ist im Jahr 2026, nicht 2016, um Gottes Willen, angekommen und zwar schlecht. Und wir sind auch wieder zurück. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich. Mein Name ist David und mein Gegenüber, der liebe Sebastian, der heute auch bei mir ist und der mir jetzt erstmal die Frage beantworten muss, was wir hier heute eigentlich besprechen wollen. Denn ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Spieler des FCK unseren Podcast nicht hören wollen. Denn wer so schlecht spielt und so viele Fehler macht, da muss man, glaube ich, hinterher gar nicht mehr über Taktik sprechen, oder, Sebi?
Naja, Taktik ist ja... Hallo, David. Grüß dich.
Ist immer schön, den Namen des anderen am Anfang zu nennen.
Ja, das David heißt du. ja, Taktik. Taktik ist der Versuch, ich sag mal, Risiken zu minimieren und Chancen zu erhöhen. Und das funktioniert eigentlich mit fast allen Qualitäten an Spielern. So auch mit dem FCK. Und deshalb sind wir auch nicht obsolet als Podcast. Ja, wir müssen nur einfach intensiver von Verantwortungsträgern beim FCK gehört werden. Wir bieten uns an, ne, auf jeder gängigen Podcast-App.
Um Gottes Willen, nein.
Kann man uns anhören und man darf gerne die Ideen, die wir hier entwickeln und die Kritik, die wir äußern, häufig gucken wir ja defizitorientiert drauf, darf man gerne ernst nehmen. Und dann glaube ich, dass man mit Taktik schon bei uns noch was machen kann.
Ist das eine Bewerbung angefangen? Ist das eine Bewerbung als Analyst oder wie?
Nein,
oder
was höre ich da? Nein, ich bin komplett ausgelastet. Alles gut. Ich brauche keinen Job. Es ist alles fein. Man kann ja Ratschläge von überall her annehmen. Ne, man muss es nicht, aber es ist ja schön, wenn es die gibt. Und wir bieten welche an. Das ist ja auch nur unsere Meinung. Und niemand hat hier ja irgendwie den Anspruch an Wissenschaftlichkeit oder, keine Ahnung, absolute Richtigkeit.
Oder Expertise.
Expertise. Wir versuchen, objektiv zu bleiben. Und deshalb fand ich deine Anmoderation, also muss ich auch mal sagen, das fand ich jetzt auch schon wieder, da bringst du jetzt auch gleich wieder Schärfe rein. Schlecht gestartet. Was meinst du denn damit?
Ich bin doch einfach unvorbereitet. Ich habe mir einfach keine Anmod aufgeschrieben und jetzt plappern wir hier, einfach nur um zu überbrücken, bis ich fertig bin. Verstehe ich es richtig? Mit meinen Gedanken sammeln.
Ach, du sammelst immer noch Gedanken.
Ich sammle immer noch Gedanken.
Wir sind noch gar nicht drauf.
Wir sind drauf. Seit zwei Minuten. Und wir müssen sprechen über die letzten Spiele. Wir haben zuletzt aufgenommen nach dem Spiel gegen Hannover 96, das wir gewonnen hatten mit,
ja,
hilf mir, 3-1, glaube ich.
3-1, ja.
Die Woche drauf sind wir nach Schalke gefahren, haben da 2-0 geführt und am Ende doch nur 2-2 gespielt.
Ich hätte gesagt, einen Punkt auf Schalke geholt, okay.
Ich hätte gesagt, naja, darüber sprechen wir vielleicht gleich, dass wir vielleicht einfach auf Schalke und auch gegen Hannover nicht so gut waren, wie wir uns gerne eingeredet haben. Oha. Hinterher. Das ist meine steile These für heute. Okay. Aber was danach kommt, war ja einfach noch schlimmer. Wir verlieren erst gegen Elversberg zu Hause mit nur 10 Mann. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ausging, Alter. Ich habe es schon wieder verdrängt. Dann verlieren wir die Woche drauf in Darmstadt mit 4-0. Ich habe das 4-0 gar nicht gesehen. Ich habe dann wirklich zum ersten Mal seit sehr vielen Jahren einfach wirklich abgebrochen, weil ich keinen Bock mehr hatte.
Echt?
Und lieber losgezogen bin noch. Es war
Alter
Samstagabend.
Schwede, wie kannst du?
Und ja, ich war nicht im Stadion. Ich bin ja, ne, also auf dem Sofa, ja, kann man ja dann ausmachen und so. Und jetzt am vergangenen Sonntag haben wir sehr glücklich, sehr, sehr glücklich 1-0 zu Hause gegen den Tabellenletzten und wahrscheinlichen Absteiger aus Fürth gewonnen.
Ah, okay. Das ist nicht nur ein Hot Take, den du hier raushaust, sondern es sind gleich mehrere.
Wir sind hier kein Spielvereinigung Fürth-Podcast insofern.
Nee, aber ich finde, Fürth muss sich nicht verstecken. Die waren jetzt, wir kommen ja gleich wahrscheinlich nochmal in Detail aufs Spiel, aber ich fand jetzt nicht, dass man da gesehen hat, dass da ein großer Klassenunterschied ist.
Ja, das lag aber nicht an Fürth.
Aber es war auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie Gefahr laufen, glaube ich, noch in ähnliche Tabellenregionen abzurutschen. Also es war einfach ein sehr, sehr schlechter Kick. Ich glaube, da können wir Da gibt es verschiedene Gründe für, die sich auch vorher schon angedeutet haben. Aber wir kommen ja, wir machen es eins nach dem anderen. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
So, nee, das ist ja wunderbar, dass du das Positive erstmal jetzt voranstellst, denn ja, wir werden vermutlich nicht mehr in den Abstiegskampf rutschen. So hinter uns beginnt die Abstiegszone. Ja. Und die ist 5 Punkte weg. Wir sind 5 Punkte vor dem ersten FC Nürnberg, jetzt auf Platz 7 mit 34 Punkten. Nach oben auf dem dritten Platz, auf die SV Elversberg, sind es jetzt, ich glaube, 7 Punkte Rückstand. Mhm. Wir müssen Stand jetzt, glaube ich, nicht vom Aufstieg sprechen. Dafür sind einfach zu viele Mannschaften noch vor uns, die einfach auch einen zu guten Stiefel spielen. Was heißt einen guten Stiefel? Die zumindest einen konsequenten Stiefel spielen. Mhm. Wie zum Beispiel der SV Darmstadt. Schalke gewinnt jetzt plötzlich auch wieder. Mhm. Elversberg ist für mich ohnehin, ehrlich gesagt, Top-Favorit auf den Aufstieg. Noch vor Hannover und Paderborn. Insofern können wir uns jetzt vielleicht einrichten im Mittelfeld und gucken mal, dass wir im nächsten Sommer nochmal neu angreifen. So ist gerade meine Gefühlslage zumindest.
Okay. Das ist eine sehr traurige Beschreibung deiner Gefühle.
Bist du plötzlich der Optimist von uns, oder wie?
Naja, also ich finde, man muss ressourcenorientiert hingucken. Wenn du, und jetzt sind wir vielleicht wieder beim, lass uns doch gleich mal krass reinsliden mit dem, krass ist auch ein gutes Wort, krass reinsliden mit dem Thema Taktik. Ich meine, man kann es auch anders lesen. Ne? Ist ja immer eine Frage, wie stellt man eine Tabelle dar? Und wenn du dir jetzt die ersten 7 Mannschaften anschaust, Schalke, Darmstadt, Elversberg, Hannover, Paderborn, Hertha und Lautern, muss man sagen, von den 7 Mannschaften haben wir 5, die tatsächlich eine Idee mit dem Ball haben und 2, die sich hauptsächlich dadurch auszeichnen, dass sie erfolgreich gegen den Ball waren und ein gutes Defensivsystem hatten in der Vergangenheit und effizient mit ihren Torchancen umgegangen sind. Also das auch so ein bisschen so ein Clash of Cultures.
Wer sind die beiden?
Das sind wir und Schalke.
So, gut. Einmal muss man es schon sagen.
Ja, und die beiden Mannschaften sind aufeinander getroffen, im zweiten Spiel der Rückrunde sozusagen. Und das ging dann auch verdientermaßen 2-2 aus. Hinspiel war ja auch eng, haben wir gewonnen. Aber war ja auch ein sehr ausgeglichenes Spiel, weil auch ähnliche Spielsysteme aufeinander prallten. Und das Spiel gegen Schalke hat sich dann hauptsächlich dadurch entschieden, dass sie halt einfach mit Edin Dzeko jemanden hatten, der in der einen Situation eine unfassbare Qualität hat und aus dem Nichts einfach mit einer Weltklasse Ballherunternahme mit der Schulter irgendwie, es da schafft, irgendwie Schalke nochmal ranzubringen, das Stadion wieder ranzureißen und das, was wir auf dem Betze auch schon oft erlebt haben, nämlich diesen psychologischen Turnaround dann zu schaffen und dann noch den Punkt zu ziehen. Da fand ich unsere Leistung gut, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann Edin Dzeko angefangen hat, ins Spiel einzugreifen und ab dem Zeitpunkt tarierte es sich dann wieder aus, was nicht unverdient war für den Spielverlauf und was völlig in Ordnung ist, auch für uns als Ergebnis, ein 1-1 auf Schalke, unabhängig jetzt mal von dem Wie.
Es war ein 2-2.
Ein Unentschieden auf Schalke ist gut. Schalke ist sehr stabil, die sind vorne, nicht unverdient und ja.
Da widerspreche ich.
Okay.
Also widerspreche ich wirklich vehement. Wir zwei haben uns damals auch nach dem Spiel schon ein bisschen gekabbelt. Wir sind ja sonst eher auch uns freundlich gesinnt, aber da wurde es dann schon auch in unserem Austausch ein bisschen schärfer.
Ja.
Ich gebe dir recht, wir müssen das auch jetzt nicht so weit ausführen, das ist auch schon ewig her und andere Podcasts haben schon ewig drüber geredet. Wir haben da ein okayes Spiel gemacht. Mhm. Wir haben eine Mannschaft, die wirklich wenig Idee hatte mit dem Ball und taktisch nicht eben flexibel ist, gut aus dem Spiel genommen, indem wir einfach unser Spiel durchgedrückt haben, indem wir noch viel extremer, als wir sonst machen, auf diese Diagonalbälle gesetzt haben. Dadurch haben wir dieses Mann-gegen-Mann-Pressing, was Schalke über den ganzen Platz spielt, sehr gut ausgehebelt. Mhm. Wir haben aber da, wie auch schon die Woche vorher gegen Hannover gesehen, dass wir einfach im Spielerischen nach vorne, im Chancen herausspielen, nichts auf die Kette bekommen.
Aber das ist ja die ganze Saison schon so.
Ja, aber das ist insofern schwierig, als dass wir uns da die ganze Zeit diesem Strohhalm festhalten, dass wir ja eigentlich eine total gute Mannschaft hätten und dass die Mannschaft ja eigentlich spielerisch total stark ist im Mittelfeld, mit Ritter, mit Skite, mit Sahin und so weiter und so fort. Und inzwischen bin ich, ich bin auch etwas frustriert von den letzten 3 Spielen oder von den letzten 4 Spielen, das Schalke-Spiel hat mich auch sehr frustriert, glaube ich daran nicht mehr so recht.
Doch.
Ich bin nicht sicher, ob wir wirklich so spielstark sind.
Doch.
Zu diesem Dzeko-Tor, ja, okay, kann man abfeiern, wenn man irgendwie auf diesen Zug da aufspringen will. Am Ende, wenn sich Maxwell Champion nicht anstellt wie ein Jugendspieler, dann fällt das Tor vielleicht nicht. Also man kann vielleicht auch ein bisschen robuster da einfach zu Werke gehen. Mhm. Und dann haben wir einfach wirklich, und das möchte ich jetzt am Anfang direkt mal sagen, wir haben ein massives Problem auf der rechten Außenbahn. Mhm. Paul Scholli ist einfach nicht gut genug. Es tut mir leid. Er hat mal ein paar gute Spiele gemacht, aber inzwischen hoffe ich wirklich sehr, dass Simon Aster schnell wieder sehr fit wird, weil das Schalke auch und auch alle anderen Mannschaften danach auch gezielt bespielt haben. Schalke hat das etwas anders gemacht als Elversberg, Darmstadt und sogar Fürth. Die sind einfach über ihre linke Seite gekommen, also direkt auf Scholli zu, weil sie genau wussten, da kommst du leicht durch. Mhm. Und Schalke hat einfach die langen Diagonalbälle von rechts rübergeschlagen auf Scholli. Und leider Gottes ist auch Lukas Ziyech im Moment einfach nicht in dem Zustand, dass er das irgendwie ausgleichen könnte. Mhm. Und da kommen wir zurück auf die, es ist ja schon wirklich die zweite Blamage, die wir jetzt hinter uns haben, nach dem Pokalspiel in Berlin. Und damals haben wir auch aufgenommen und ich habe damals schon gesagt, ich bin nicht sicher, ob wir diesen Spielern, die bei uns auf dem Platz stehen, ob wir denen vertrauen können, ob die verlässlich sind. Und inzwischen bin ich so weit zu sagen, wir sind nicht verlässlich.
Ne? Du bist also
Nein, ich bin nicht mal angepisst. Ich bin tatsächlich frustriert, so weil ich wirklich dann jetzt zum zweiten Mal in dieser Saison in kürzester Zeit. Wann war das Berlin-Spiel? Anfang Dezember, glaube ich. Ne? Mhm. Ende November, Anfang Dezember. Jetzt haben wir Mitte Februar. Das zweite Mal in kürzester Zeit sehen wir wirklich so einen kollektiven Ausfall. Alle unsere Führungsspieler, die angeblich Führungsspieler sein sollen oder wollen, kriegen einfach nichts auf den Platz. Und inzwischen trabt auch Marlon Ritter einfach nur noch nebenher, den ich beim letzten Mal rund um das Berlin-Pokalspiel noch gelobt habe. Also gerade sehe ich echt, aktuell sehe ich echt schwarz.
Das hört man. Das hört man. So schwarz sehe ich nicht. Ich versuche die Dinge immer so ein bisschen im Zusammenhang zu sehen. Nicht, dass du das nicht tust. Ich weiß, das machst du auch. Aber ich versuche es ein bisschen differenzierter zu betrachten. Und ich finde, es gibt Sachen, die
nicht
kann man.
So wie ich.
Ja, ich finde Dinge, die kann man kritisieren. Die kann man an der Mannschaft kritisieren. Die kann man am Trainer kritisieren. Es gibt einzelne Dinge, die kann man an einzelnen Spielern kritisieren. An einem Paul Scholli, an einem Lukas Ziyech. Es gibt Dinge, die kann man eben auch an den Trainerentscheidungen festmachen. Es gibt Dinge, die liegen außerhalb unserer Kontrolle. Es gibt Dinge, die liegen in den Umständen, die wir schon kontrollieren können. Ich mache es gleich mal ein bisschen konkreter. Ich finde, wir hatten in den Spielen der Rückrunde jetzt, dadurch, dass wir auch Neuzugänge in der Innenverteidigung hatten, jetzt mit Rasmussen den endlich lang ersehnten Linksfuß, den wir noch nicht thematisiert hatten in unserem Podcast, und mit Atanas Czernev, der schon da war, glaube ich, gegen Hannover. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob wir ihn schon besprochen hatten. Der war ganz kurz da, glaube ich. Zwei Czernev, Tage gespielt.
Ja, ich glaube, Czernev hat gegen Hannover noch ein ganz gutes Spiel gemacht. Gegen Schalke verliert er am Ende ja die Orientierung und holt diesen Ball nicht mehr, der dann zur Ecke rauskullert. Und
genau, also das 2:2. Was ich sagen wollte, ist, wir haben neue Spieler bekommen. Wir haben auch Spieler, die vorher auf anderen Positionen gespielt haben. Du hast eben Lukas Ziyech genannt. Wild in der Abwehr herumgeschoben. Da kann man wiederum die Trainerentscheidungen meiner Meinung nach ein bisschen kritisieren, dass man da nicht versucht hat, mal eine Konstanz reinzukriegen in die Konstellation mit der Kette, bis hin dazu, dass man im Spiel gegen Darmstadt dann auf die Idee kam, Lukas Ziyech auf die 10 zu stellen, beziehungsweise hinter die Spitzen zentral, so eine offensive zentrale 8 auf der rechten Seite zu etablieren, was gar nicht funktioniert hat. Die Idee, also, dass da eine Idee hinter war, denke ich schon, dass man versuchen wollte, Darmstadt zentral den Spielaufbau so schwer wie möglich zu machen, indem man Lukas Ziyech, der da spielen kann, da hinstellt, damit er seine defensive Qualitäten da vorne ein bisschen auch, oder seine Qualitäten gegen den Ball noch ein bisschen mehr und früher auch aufs Feld kriegt. Aber das hat gar nicht gut funktioniert. Gut, hätte es funktioniert, hätte er den Spielaufbau von Darmstadt etwas konstruktiver unterbinden oder destruktiver unterbinden können, keine Ahnung, und wir hätten das Spiel irgendwie unentschieden gespielt oder gedreht, hätte man nachher gesagt, was für ein Masterpiece von Thorsten Lieberknecht.
Ja, aber war halt nicht so.
Nee, war nicht so, war eine schlechte Entscheidung. Dann wechselte er auch innerhalb der Spiele, jetzt im letzten Spiel auch, Luka Sirch von der zentralen Innenverteidigerposition auf die rechte Innenverteidigerposition. Auf der linken Innenverteidigerposition spielte am Anfang Atanas Tschernev, dann als Rasmussen kam, spielte dort Rasmussen, dann kam noch Kim dazu, dann rutschte alles wieder so ein bisschen. Dann spielte Kim zentral, das hat er auch vorher noch nicht gemacht, obwohl man sagen muss, dass Kim nach seiner Verletzung gut wieder reinkam und die Abwehr echt stabilisiert hat. Stabiler gemacht hat.
Was nicht so schwierig war,
weil Scherner ja ganz große Schnitzer im Spiel hatte. Und wie gesagt, das sind dann individuelle Geschichten von schlechter Form oder von einem schlechten Tag oder von zu viel Hektik, zu viel Unruhe von einem jungen Spieler wie Chernev, der vielleicht ein bisschen übermotiviert in die Partie reingegangen ist oder es richtig machen wollte und sich nicht auf die Dinge konzentriert hat, aber eben auch von der Umstellung, von der permanenten Rotation innerhalb der Kette und auch eben Luka Sirch als Beispiel auch mal komplett raus aus der Kette und nach vorne. Keine Konstanz in der zentralen Achse, Pretajen fehlt, Kunze fehlte, gesperrt, die Innenverteidigung habe ich schon besprochen, die einzige Konstante da im Prinzip in der Zentrale ist dann Julian Kral und Nathan Skitter, die haben eigentlich immer gespielt, und so kriegst du halt auch keine Konstanz in ein Mannschaftsgefüge rein und machst jetzt den Automatismen auch nicht wirklich leichter. Und weil du vorhin gesagt hast, das will ich schon noch mal ganz kurz nachschieben, wir haben keine spielerische Qualität im Mittelfeld, natürlich haben wir die, also sieht man ja auch in allen Ansätzen. Ja. Şahin kann einen Ball schleppen, kann einen guten Pass spielen. Ritter ist ein Spitzbubenfußballer, der gute Ideen hat und der ein Spieler ist, so ein Plus-1-Spieler, der jede Mannschaft besser machen kann. Wir haben mit Nathan Skitter einen der besten Dribbler und besten Spieler mit Ball am Fuß in der ganzen Liga. Natürlich haben wir diese Leute. Das Problem ist, wir kommen in diesen Situationen nicht in kontrollierte Aktionen rein. Und das fängt bei uns hinten an. Die Abwehr ist das große Thema. Das war sie in der Hinrunde und das ist sie auch in der Rückrunde.
Warte, zwei Sachen. Zum einen finde ich es schon bemerkenswert, dass ich dich mal dazu kriege, Manuel Ritter zu loben.
Das kann man auch noch. Nein, ich habe nie gesagt, dass er das nicht hat. Der kann schon kicken. Aber er ist mir manchmal einfach zu luschi für die zweite Liga.
Das war er jetzt auch zuletzt tatsächlich. Ja. Und ja, natürlich haben wir diese Spieler auf dem Papier. Wir kriegen es aber einfach nicht geregelt.
Nicht auf dem Papier, auch auf dem Platz. Die stehen da. Die kommen nur nicht in die Situation rein, die sie brauchen.
Doch, wir hatten diese Situation. Wir hatten diese Situation gegen Hannover und wir hatten sie gegen Schalke. Und gegen Hannover
haben wir gewonnen, gegen Schalke haben wir unentschieden gespielt. Fürth hatte Bassett große Chancen. Da ist die Effizienz einfach ausgeblieben, weil Pretajen fehlt. Also ich finde, man muss alles mal ein bisschen rahmen.
Lass mich mal ausreden. Gegen Hannover haben wir es sogar besprochen, dass wir in sehr guten Situationen waren und dann plötzlich Skitter vor allen Dingen und auch Bassett einmal, Skitter zwei oder dreimal, einfach abgedreht ist, weil niemand da war zum Anspielen.
Genau. Dann liegt es ja nicht an Skitter.
Und gegen Schalke, nein, es geht mir darum, dass wir das nicht zusammengespielt kriegen. Genau. Darum geht es mir. Wir haben einfach nicht die Anlage und den Ansatz, das irgendwie hinzukriegen. Da kannst du noch 7 weitere gute Fußballer ins Mittelfeld stellen. Wir kriegen es einfach nicht geregelt. Wir sind jetzt bei Spieltag 22 und wir haben es jetzt, glaube ich, in diesen ganzen 22 Spielen, weiß gar nicht, ob wir es irgendwo mal hingekriegt haben, dass wir die mal ins Rollen kriegen. Mhm. Und wir haben es gerade gegen Schalke und gegen Hannover, haben wir es deutlich gesehen. Gegen Schalke waren die Räume auch da, um mal spielerisch was aufzuziehen und eine Chance rauszuspielen. Haben wir nicht geschafft. Wir haben sind wir 2-0 in die Führung gegangen, weil wir einen wahnsinnig guten Mittelstürmer hatten, der inzwischen der jetzt leider ausfällt, schauen wir mal, und dann eben diesen Konter gefahren haben zum Schluss. Aber das war nichts, dass wir das irgendwie spielerisch rausgespielt hätten.
Nein, das überhaupt nicht.
Und auch gegen Elversberg, und da komme ich dann wieder drauf zurück, dass wir uns Dinge vielleicht einfach zu schön reden. Natürlich kann man sagen, das war ein schönes Spiel, das hin und her ging und so weiter und so fort. Und wenn wir die rote Karte nicht bekommen hätten, etc. pp. Fakt ist aber, dass Elversberg hat auch schon nach 20 Minuten uns schon hätte 3 Dinge einschenken können.
Elversberg habe ich nicht gesehen, da kann ich nichts zu sagen.
So, also wir kriegen es einfach nicht auf die Kette. Wir kriegen es einfach nicht hin. Und da kannst du noch 7 weitere geile Fußballer im Mittelfeld haben. Wenn du es nicht auf den Platz kriegst, dann wird es halt schwierig.
Genau. Und was heißt, wenn du es nicht auf den Platz kriegst in dem Fall? Weil das ist ja eine Floskel. Wenn du es nicht schaffst, diese Leute so einzusetzen in den Räumen mit den Bällen, die sie brauchen, damit sie ihre Stärken auf den Platz kriegen. Und das fängt ganz hinten an. Wir haben in der Rückrunde gesehen, auch mit Atanas Tschernev, der aufgeschlagen hat auf der linken Innenverteidigerposition, und jetzt auch mit Rasmussen, der da auch Qualitäten mitbringt. Wir haben sehr, sehr, sehr viel weniger hohes, langes Holz gesehen. Das lag sicherlich zum einen daran, dass Bretagne nicht auf dem Feld war und dass Thorsten Lieberknecht offensichtlich gemerkt hat, dass mit Daniel Hanslick diese Wandspielergeschichte einfach nicht funktioniert, auch wenn er 1,88 groß ist. Der ist nicht dieser Wandspieler, wie ein Bretagne das ist. Ja, du bist, ja gut, stellen wir dich halt vorne rein. Mach mal einen Ball fest. Nee, aber natürlich ist es was anderes. Wenn Ivan Bretagne, als der auf Schalke auf den Platz kam, das war eine Präsenz, das war unglaublich. Der bindet, oder wie hat es der Muslic so schön gesagt, der pinnt die Centerbacks. Also der bindet zwei Verteidiger, weil du weißt, okay, der ist wahnsinnig gefährlich. Allein das öffnet schon wahnsinnig viele Möglichkeiten dann für die Spieler drumherum, gerade für den Skitter und so. Das ist natürlich schon eine Qualität, die hat einfach auch Daniel Hanslick in der Form nicht. Der hat andere Qualitäten, der braucht ein bisschen mehr Platz. Norman Bissett ist ja auch ein ganz anderer Spielertyp. Da hat man ja auch am Anfang mal probiert, geht das mit dem? Kriegt man den auch mit hohen Bällen eingesetzt? Nee, bei dem muss man die flache Spielanlage wählen. Und das haben wir in den letzten 3 Spielen, 4 Spielen schon auch gesehen. Wir haben gesehen, also die flache, aber ich sage jetzt mal die kontrolliert vertikale. Das ist jetzt keiner.
Gegen Fürth haben wir ja schön in die Tiefe geschickt ein paar Mal.
Genau, genau. Und das hat auch gut funktioniert. Und dann muss er eigentlich auch einen machen, dann gewinnen wir das 2-0 und dann gibt es am Ende vielleicht auch keine Pfiffe. Aber was ich jetzt sagen wollte, nochmal darum, nochmal, um nochmal sozusagen dieses Kernthema aufzumachen. Das ist ja etwas, was uns schon die ganze Saison beschäftigt. Wir haben eigentlich nur eine wirklich gute Anlage mit Ball, eine gute Idee, eine Grundstruktur mit Ball, die bei uns funktioniert, und das ist, spiel den langen Ball, im Idealfall nicht Kral, in den Raum, wo Ivan Bretagne ist, versuch da, den ersten Ball irgendwie in eine Situation zu bringen, dass wir den zweiten kontrolliert kriegen und dann schnell in die Vertikale zu kommen, um abzuschließen, oder wir versuchen es über Flanken aus dem Halbfeld. Wir kommen ja sonst eigentlich relativ selten mal in die Situationen, wo wir irgendwie bis zur Grundlinie durchstoßen, uns durchkombinieren, einen Flügel überladen oder sowas. Das ist ja gar nicht unser Spiel. Es ist schon sehr zentrumsorientiert, es ist schon sehr stark auf Ball vom Tor fernhalten und gucken, dass wir in den entscheidenden Räumen die Bälle gewinnen. So, das ist natürlich eine Spielanlage, die erfordert kontrollierte oder möglichst gute Bälle von hinten raus. Im Idealfall nicht von Julian Kral, weil der hat eine relativ große Streuung. Das heißt, du musst den Ball mindestens 1-2 Stationen weiter vorbringen. Im Idealfall kannst du es sogar hinbekommen, den Ball auf irgendeine Art und Weise in Richtung Sahin zu buxieren, und der baut das Spiel dann nochmal aus der Tiefe nochmal mit einer anderen Qualität auf. Ansonsten hat diese Rolle oft Luka Sirch übernommen. In den letzten 3-4 Spielen hat sich das etwas demokratisiert bei uns. Czernev hat diese Ansätze gezeigt, dass man mal einen vertikalen Ball auch mal in den Raum reingespielt hat oder in den Fuß eines Mitspielers, der auch unter Druck stand, also mal in den Druck reingespielt. Die Anschlusssituationen haben bis jetzt einfach nur gefehlt. Dass dann jemand mitgelaufen ist, dass wir mal das Spiel über den dritten Mann, mal Spitzklatsch und sowas. Aber wir haben Ansätze davon gesehen. In der Rückrunde, ich habe keine objektive Zahl dafür, aber mein Spiel Beobachtungseindruck war, wir hatten in der Rückrunde ungefähr kombiniert zusammen in diesen 4 Spielen schon so viele von diesen vertikal flacheren Eröffnungen durchs Zentrum wie in der kompletten Vorrunde. Das war wirklich, wenn wir das mal einmal pro Spiel gemacht haben oder zweimal, ich habe mir sowas immer notiert, in der Hinrunde kam das quasi nie vor. Da gab es die langen Diagonalbälle von Sirch oder das lange Holz von Kral. Und mehr hatten wir nicht. Und jetzt versuchen wir gerade, neue Methoden des Spieles mit dem Ball zu etablieren. Und dabei rotieren wir noch extrem viel in der Abwehr. Und das erzeugt Fehler. Und das sehen wir gerade. Das erzeugt Unsicherheit. Und wenn dann noch ein Stadion am Start ist, was dann die Spieler auch entsprechend mit Pfiffen quittiert, sorgt es nicht dafür, dass da mehr Sicherheit reinkommt. Oh, plus, wir haben einen sowas, und das will ich jetzt auch mal sagen, was nervt mich. Wenn wir schon erwarten, dass wir uns weiterentwickeln wollen, auch fußballerisch gegen eine Mannschaft wie Greuther Fürth vielleicht mal ein bisschen, ich sag mal, dominanter mit Ball auftreten. Es geht nicht um Ballbesitz haben. Und es geht auch nicht darum, sinnlosen Ballbesitz zu haben oder 70%. Aber mit dem Ballbesitz was Gutes zu machen mit dem, was wir auf dem Feld stehen haben. Und wir haben so einen scheiß Rasen. Diese Seifigkeit, die Spieler sind reihenweise umgefallen, das nervt auf dem Fritz, also gerade vor der West, das Tor, das ist sowas von seifig, das macht einfach keinen Bock, das fördert noch diesen Slapstick-Charakter und unterbindet jegliche Form von Kontrolle. Das sieht einfach nur albern aus. Kümmert euch da mal drum. Das ist nur bei uns so. Ja. Was ist da los?
Das finde ich auch merkwürdig. Stadion, Pfiffe und so weiter hin oder her, da gehe ich nicht mit.
Da gehe ich voll mit.
Das ist alles nach dem Spiel passiert und nicht während des Spiels. Ja. Und das kleine Schweif jetzt, den ich auch noch gerne unterbringen will. Ich stelle fest, dass die Vereinsführung gerade versucht, wieder so ein Narrativ irgendwie in die Welt zu setzen, von wegen zu viel Druck und so weiter und so fort. Das hat Thomas Hengen jetzt prominent in zwei Interviews angesprochen, mit dem Kicker und mit dem SWR, und auch Marcel Kloß hat es angesprochen mit dem SWR. Das geht schon wieder los mit diesem, bei uns ist das unruhige Umfeld und so weiter und so fort. Und das stört mich jetzt schon. Das möchte ich jetzt hier einmal mitgeben. Dann gucken wir mal, was die nächsten Wochen passiert. Ich möchte es hier nur einmal gesagt haben.
Ich will sagen.
Wir setzen dieses Narrativ schon wieder in die Welt, von wegen unruhiges Umfeld und so weiter und so fort. Und das geht mir auf den Keks.
Also.
Das haben wir auch schon oft genug besprochen. Jetzt genug mit Frust.
Nein. Ich will mal was dazu sagen. Eine Sache will ich dazu sagen. Es ist ein unruhiges Umfeld. Es ist ein unruhiges Umfeld. Das zeichnet den FCK aus. Das sorgt auch dafür, dass wir, oder das ist der Preis, den man zahlt, dass man erfolgreich ist, dass man eine große Fanbase hat, dass wir jedes Heimspiel 40.000 plus Leute auf den Betze ziehen, das macht was mit den Menschen. Ja, das emotionalisiert, und das ist etwas, wo die Leute, was die Leute interessiert, wo sie mit allem dranhängen. Und ich will nur eine Sache sagen. Ich habe diese Woche ein Interview gelesen mit Horst Steffen, der jetzt in Bremen freigestellt worden ist, der in Elversberg ja diese Mannschaft aufgebaut hat, die wir in großen Teilen jetzt noch sehen, mit Spielern, die vor 4-5 Jahren noch in der Oberliga gespielt haben und die kein Mensch kannte und die jetzt, Stichwort Petkoff, immer noch wahnsinnig gut performen auf Zweitliganiveau. Der hat mal gefragt, wie das ist mit dem Druck und mit der Reaktion und so und ob das irgendwas bringt. Ich will einfach nur, jeder Mensch, der ins Stadion geht, sollte sich für sich die Frage stellen: Willst du das Beste für den FCK? Und ist das Beste für den FCK, wenn du beginnst, nach jedem Fehlpass, man muss nicht mal pfeifen, aber dieses Raunen, was durchs Stadion geht, diese komplette Verunsicherung, diese Unzufriedenheit, dieses Geraune, das hilft niemandem. In so einer Situation müssten wir eigentlich, wenn wir wirklich das Beste für den FCK wollen, rein psychologisch, das hat nichts mit emotionaler Intelligenz oder sonst was zu tun, rein psychologisch müssten wir eigentlich anfangen zu klatschen, zu cheeren, zu gucken, dass wir die Mannschaft nach vorne treiben, dass wir, selbst wenn wir in Rückstand geraten, dass wir doppelt so laut werden. Umgekehrt müssen wir uns verhalten, umgekehrt proportional zu dem, was auf dem Feld passiert. Und er hat nämlich gesagt, und das Zitat möchte ich jetzt mal bringen, weil es mir einfach gefallen hat, es kommt wohl aus dem Englischen und heißt: Wenn du was entwickeln willst, ja, dann musst du ihm auch Zeit geben und nicht zu viel Druck ausüben, weil zum Beispiel Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht, und nicht besser. Und es stimmt. Es ist einfach wahr. Es nützt nichts. Es bringt nichts. Es ist kontraproduktiv, zu glauben, Druck weiterzugeben, den man vielleicht selbst kennt aus seinen eigenen biografischen Erfahrungen. Was weiß ich, ich war in der Lehre und mein Meister hat mich angeschrien und hat mir ja auch nicht geschadet. Doch, es hat dir geschadet. Es hat dir nicht geholfen, dabei zu wachsen und dich zu entwickeln. Und wenn das unser Ziel ist, dass wir junge Spieler einer neuen Generation hier ranführen wollen an das Top-Leistungsniveau, finde ich, darf man auch Menschen, die ins Stadion gehen, daran erinnern, dass wir eine gemeinsame Verantwortung haben für die Sache, die wir gemeinsam lieben. Und dann sollten wir uns überlegen, was ist das Beste und nicht, fühlt sich gerade für mich am besten an. Das ist nicht dasselbe. Das
führt jetzt hier alles ein bisschen weg von...
Es geht ins Pädagogische rein.
Ja, das ist auch nicht unbedingt das, weswegen wir diesen Podcast gestartet haben, um uns über solche Themen zu unterhalten.
Ich fand es wichtig, da mal drüber zu sprechen.
Ja, ich finde, zum einen muss man erwachsene Männer, die vom Beruf Fußball spielen, muss man nicht davon ausgehen, dass sie irgendwie kleine Kinder sind. Also man muss auch ein bisschen was aushalten als Fußballprofi, finde ich, zum einen. Und zum anderen, also ich würde auch nicht pfeifen. Bin nicht so der Typ, der sich da ins Stadion anstellt und hinterher dann die Spieler beleidigt. Ganz im Gegenteil. Ich gehe dann frustriert nach Hause und dann ist für mich auch wieder gut.
Und du beleidigst mich.
Und kotzt mich dann hinterher bei dir im Podcast aus. Und was wollte ich eigentlich sagen? Ach ja, dafür, dass wir, ich meine, wir sind ja immer noch halbwegs oben dabei.
Ne? Ja.
Und wir haben natürlich, und ich glaube auch, dass die meisten Leute auch zufrieden wären mit Platz 7. Also ich finde es auch in Ordnung letztlich. Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir um einen Aufstieg mitspielen. Wer tut das nicht? So, ich soll nicht sagen, nee, will ich nicht. Ganz im Gegenteil. Aber dafür, dass wir jetzt wirklich schon, wie ich es vorhin gesagt habe, in kürzester Zeit die zweite, zum zweiten Mal derart blamable Spiele und blamable Wochen erleben, finde ich es eigentlich relativ ruhig.
Ich unterschreibe blamabel nicht.
Naja, also wenn sich die letzten Spiele anguckt, weiß ich nicht. Also,
aber muss man bei einem 1-0-Sieg, auch wenn es gegen den 18. ist, bei denen geht es auch um was. Und die wollen auch, die sind da auch nicht hingefahren, um sich abschießen zu lassen. Auch wenn sie aktuell auf dem letzten Platz stehen. Aber es ist doch alles andere als eine Blamage. Du hast es doch eben gesagt. Wir sind Platz 7. Das ist genau die Diskussion, die dadurch geweckt wurde. Das ist genau mein O-Ton von einem halben Jahr, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt unbedingt irgendwie aufsteigen oder besser als Platz 6 und so weiter. Ja. Du wächst unrealistische Erwartungen. Und guck dir unseren Kader an. Der ist nicht besser als Platz 7. Es ist einfach so.
Er ist aber nicht 4 Tore schlechter als der von Darmstadt.
Doch.
Und ich finde das Spiel gegen Elversberg, gut, rote Karte hin oder her, und das Spiel in Darmstadt fand ich schon echt puh. Hm. Und ich finde auch, dass man gegen den Tabellenletzten, natürlich freue ich mich, dass wir gewinnen und so weiter. Und ja, es stimmt, ich gebe dir insoweit recht, dreckige Siege, ne? Viele fordern immer dreckige Siege. Das war einer dieser dreckigen Siege. Aber vielleicht kann man ein bisschen aktiver sein, wenn man zu Hause spielt.
Das war ein Scheißspiel und ein glücklicher Sieg.
So, eben.
So, aber wir hatten auch gegen Schalke, haben wir ein gutes Spiel gemacht und ein unglückliches Unentschieden geholt. That's Football. Und wenn wir nicht, wir sind nicht der FC Bayern, wir können nicht
die Wahrscheinlichkeit. Unser Spiel gegen Schalke so dermaßen gut war, aber das
können wir haben gegen Schalke 2-0 geführt.
Eine halbe Stunde drüber streiten.
Das ist ja gar kein Streit. Das ist ja eine Frage von Fakten. Wir haben gegen eine Mannschaft, die bis dahin 10 Tore gekriegt hat, 2-0 geführt und haben dadurch das Spiel noch Punkte abgegeben, dass sie einen Ex-Weltklasse, wahrscheinlich immer noch mindestens nationale Topklasse Stürmer aufs Feld bringen konnten, der mit einer Aktion die Mannschaft, die vorher keinen Stich gemacht hat, wieder ins Spiel zurückgebracht hat. Und ich finde, du kannst nicht dieses Ergebnis einfach so isoliert betrachten. Du kannst das Spiel nicht nach seinen letzten 6 Minuten bewerten, sondern du musst den ganzen Kontext sehen. Und da hatten wir Schalke, den Tabellenführer, mit 4 Niederlagen bis dahin, glaube ich, oder 3, und 10 Gegentoren hatten wir am Rande einer Niederlage, mit der höchsten Führung lagen sie zurück, die jemals eine Mannschaft gegen sie rausgespielt hat mit einem 2-0. So, und dann finde ich, muss man festhalten. Das ist für sich einfach wahr. Und das ist nicht blamabel. Und gegen Elversberg, das habe ich nicht gesehen. Ich würde gerne mitreden, aber ich will nicht über nichts reden, was ich nicht gesehen habe. Da habe ich aber auch gehört, so wie du es ja auch gerahmt hast, die rote Karte war schon so ein Cut. Und danach, klar,
Elversberg
war nicht der Cut.
Nein, die rote Karte war nicht der Cut. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Wir reden uns ein, dass wir gegen Schalke so wahnsinnig gut gespielt hätten. Am Ende haben wir glücklich 2 Tore gemacht und haben am Ende dumm 2 gefangen. Und dann reden wir uns ein, dass wir gegen Elversberg nur verloren haben, weil Robinson diese womöglich umstrittene rote Karte bekommen. Das ist aber nicht so. Elversberg war von Anfang an besser als wir. Die waren von Anfang an gefährlicher als wir. Die hätten nach, glaube ich, 20, 25 Minuten hätten die 3-0 vorne sein können,
schrägstrich müssen. Deshalb steht Elversberg ja auch 7 Punkte vor uns auf Platz 3. Hannover, die wir 3-1 geschlagen haben, steht 7 Punkte vor uns auf Platz 4, punktgleich mit Elversberg. Der SV Darmstadt, gegen den wir blamabel, also würde ich nicht unterstreichen, aber ich würde mich auch nicht der Halbzeitanalyse von Thomas Hengen anschließen. 3-0 in der ersten Halbzeit zurückgelegen. Das war kein Komplettausfall. Es gab Phasen, da sah das nicht schlecht aus. Das wissen die auch. Ich glaube, das musste einfach nur gesagt werden, irgendwie aus einer Emotion heraus, oder ich weiß nicht, ob da überhaupt eine Taktik dahinter war. Ich fand, es war ein bisschen übertrieben. Aber der SV Darmstadt 98 steht mit 42 Punkten auf Platz 2. Das sind genau die Teams, die vor uns sind. Dafür gibt es Gründe. Das sind Mannschaften, die haben eine Idee, die haben mehrere Ideen mit Ball. Die spielen diagonale Spieleröffnung, die spielen Spitzklatsch, die spielen den Torwart ins Spiel mit eingebunden. Der Torwart spielt mit Fußball. Das sind Mannschaften, die sind uns sportlich gesehen einfach noch einen Zahn voraus. Und ich weiß auch nicht, woher dieser Anspruch kommt, dass wir diese Mannschaften reihenweise irgendwie mit einem Unentschieden oder mit einer Niederlage nach Hause schicken müssen oder gegen die gewinnen müssen. woher dieser Anspruch kommt. Die stehen nicht zu Unrecht da, wo sie stehen. Und jetzt gegen Greuther Fürth war das das war die tabellarisch gesehen schlecht platzierteste Mannschaft, gegen die wir kein gutes Spiel gezeigt haben, mit unterirdischen Zweikampfwerten, mit unterirdischen Passquotenwerten. Ich habe mich tierisch aufgeregt, als ich dieses Spiel gesehen habe, über die Art und Weise, wie fahrig wir in den Situationen, mit dem Ball umgegangen sind, wie schlecht wir teilweise gegen den Ball gespielt haben, wie unkonzentriert wir waren, wie unruhig wir waren, wie wir es nie geschafft haben, mal irgendwie ein anderes Tempo ins Spiel zu bringen, mal den Ball schnell zu machen oder sowas. Aber im Endeffekt haben wir gewonnen. Wir haben 1-0 gegen sie gewonnen. Wir haben die 3 Punkte zu Hause gelassen. Und wir haben jetzt aus diesen 4 Spielen, wo vor ein paar Monaten die Leute noch gesagt haben, oh, die können nicht unwahrscheinlich, dass wir die alle 4 verlieren, haben wir 2 gewonnen, von den 5, 2 gewonnen, 2 ein Unentschieden und 2 Niederlagen. Das ist okay. Für das Auftaktprogramm ist das völlig in unserer Range. Völlig. Wir haben noch einen Umbruch, wir haben Verletzte, Ivan Britain fällt aus, Kunze war gesperrt, wir hatten nie Stabilität in der Achse, in der Mitte. Ich will jetzt nicht Entschuldigungen suchen, aber es ist halt so. Das sind die Kontextfaktoren und dafür stehen wir gut da. Dafür stehen wir gut da.
Das führt hier irgendwie zu nichts. Das ist mir auch zu wohlfeil. So, gegen die haben wir verloren, weil sie vor uns stehen. Ja, gut. Wenn man halt gegen die verliert, dann stehen sie halt vor einem. So. Und man muss auch nicht, weißt du, man kann auch gegen Darmstadt verlieren und in Darmstadt verlieren. Und man kann von mir aus auch zu Hause gegen Elversberg verlieren, weil die wirklich einfach richtig gut sind. So, ja. Da müssen wir uns mal ehrlich machen. Ja. Es geht mir aber einfach auch um die Frage, wie. Und es geht mir darum, was ich sehe. Und natürlich kann man sagen, ja, die stehen vor uns und es ist in unserer Range und wir stehen immer noch ganz gut da. Ja, gut, wir verlieren aber halt auch gegen Magdeburg und wir verlieren auch gegen, weiß ich nicht.
Ja, aber wir sind
der FCK. Mir ist das nicht genug und mir ist das auch einfach nicht, ich sehe nicht genug. Es ist mir wurscht. Es ist mir am Ende, ehrlich gesagt, wirklich wurscht, ob der FCK gewinnt oder verliert. Natürlich freue ich mich, wenn sie gewinnen und ich ärgere mich, wenn sie verlieren. Aber mein Gott, ich war auch FCK-Fan, als wir fast in die vierte Liga abgestiegen sind. Und da war es auch in Ordnung. Mir geht es aber darum, dass ich da einfach im Moment einfach nichts sehe und dass einfach reihenweise unsere vermeintlich besten Spieler, Führungsspieler einfach wegbrechen, leistungstechnisch wegbrechen. Und das finde ich besorgniserregend. Und das habe ich nach dem Hertha-Spiel schon angesprochen.
Was mir aufgefallen ist.
Es ist einfach nichts passiert. Und natürlich, du hast es schon dreimal jetzt angesprochen, wir wechseln ja so viel in der Abwehr durch. Das ist ja auch so gewollt gewesen. Wir tauschen ja auch die komplette Abwehr aus, praktisch in der Winterpause.
Ja, klar.
Ne? Also die Frage kann man auch stellen, war es denn wirklich nötig, Czernev zu kaufen, auszuleihen? Nach dem Hannover-Spiel hätte ich gesagt, ja. Und danach fällt er in ein Loch. Da wurde jetzt gegen Fürth nach 25 Minuten ausgewechselt und zwar zu Recht.
Ja. Also Kim hat der Mannschaft sicher gut getan, wieder mit seiner Rückkehr. Der kam dann wieder und hat eine gewisse Klasse reingebracht. Ich glaube, Czernev war auch eher als Plus-1-Spieler gedacht. Dass Elvedi halt noch weggegangen ist, dass Heuer weggegangen ist vor der Saison. Habe ich ja auch schon mal thematisiert. Ja, Heuer ist, glaube ich, vor allem unserer Innenverteidiger im Kicker-Rating. Aber ich will dazu gar nichts sagen. Ne? Also ich will das gar nicht beurteilen. Es gibt sicher Gründe. Und eben, ein linker Innenverteidiger, den wir jetzt mit Rasmussen gefunden haben, der hatte auch diesen extremen Stellungsfehler gegen Darmstadt. Schlimm, wo du gedacht hast, ja klar, wie kann dir das passieren? Das sieht irgendwie nach Bezirksliga aus. Aber da siehst du, die sind noch nicht eingespielt, die haben noch keine, da sind noch keine Automatismen da. Das ist klar. Und außerdem, was wir auch sehen, ist, und das ist ja auch etwas, was man allenthalben mal hier und da aufschnappt, was man Thorsten Lieberknecht vorwirft, er würde die Mannschaft nicht weiterentwickeln. Ich bin kein Lieberknecht-Fanboy. Und ich finde auch dieses ganze Thema Pfalz und Voice-Up und Dampfnudle und keine Ahnung, dieses ganze Gekuschel, dieses Lokalkolorit-Gekuschel, beobachte ich mit einem Schmunzeln, aber ich finde es jetzt nicht unbedingt etwas, was ich konstitutiv oder konstruktiv für unseren Erfolg oder unsere Mannschaft preisen würde, weil die Spieler, die wir haben, sind ja auch keine Menschen aus der Pfalz, außer Mika Haas.
Darf ich da ganz kurz einhaken, um hier mal wirklich die Spannung rauszunehmen aus diesem etwas anderen Teufel im Detail-Podcast heute. Ja. Ich komme ja aus der Nähe von Landau in der Pfalz. Das ist, glaube ich, 20 Minuten von Hasloch entfernt oder so. wo Thorsten Lieberknecht aufgewachsen ist.
Ja.
Ich habe in meinem Leben noch nicht Dampfnudeln mit Voisoße gegessen. Bei uns gibt's immer Vanillesoße dazu. Also wenn ihr da draußen ein geiles Rezept habt, lasst es uns doch mal da. Ich würde das gerne mal probieren.
Bei uns geht's weiter im Text. Das ist übrigens mein Endgegneressen. Es gibt ganz wenig, was ich nicht gerne mag, aber bei mir gehört Dampfnudeln tatsächlich dazu, weil wir haben immer Dampfnudeln salzig mit Kartoffelsuppe gegessen. Und ich habe es nie verstanden, aber ja, ist auch egal.
Kartoffelsuppe gibt es bei uns mit Quetschekuchen.
Ja, Quetschekuchen, den gab es bei uns auch. Aber egal, lass mal die Kulinarik raus.
Dampfnudeln schmecken nur von der Oma, aber jetzt okay. Spannung rausgenommen, jetzt machen wir weiter.
Okay, ich bin schon wieder ganz unten. Hab ein bisschen Hunger jetzt. Nee, was ich sagen wollte ist, nehmen wir jetzt mal das ganze Thema hier Pfälzer und keine Ahnung, passt gut zum Verein und so weiter rauslässt. Muss man schon sagen, dass mit dem, was er zur Verfügung hatte, er schon eine ordentliche Arbeit gemacht hat. Wenn wir uns überlegen wollen, wie wir eine Entwicklung nachzeichnen können beim FCK, muss man sagen, wir haben angefangen mit einem sehr mannorientierten Spiel gegen den Ball. Und dann hatten wir dieses, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dieses Spiel gegen Bielefeld, wo wir aus irgendeinem Grund, der sich mir noch nicht nachvollzogen hat, immer noch nicht, in dieses ganz tiefe 5-4-1 gefallen sind und im Prinzip Raum verteidigt haben. So, und seit dieser Rückrunde, mit den Umstellungen, die wir haben, mit den neuen Spielern, die wir haben, etablieren wir gerade ein System von Flexibilität. Wir sind nicht mehr auf Gedeih und Gederb darauf angewiesen, oder wir wollen es nicht mehr sein, das Spiel in diese 50-50, 1 gegen 1, Mannorientierung auf dem ganzen Platz, vorne hoch anlaufen, ja, alles an Struktur kaputt treten, also im wahrsten Sinne kaputt treten, was es gibt, und den Ball vom eigenen Tor fernhalten. Aus diesem System gehen wir Schritt für Schritt raus. Mit all den Anpassungsschwierigkeiten, die damit einhergehen. Aber das ist genau das, was wir den letzten Trainern vorgeworfen haben, was nicht passiert ist. Nämlich, ja, dass man sich nicht Gedanken gemacht hat, wie man etwas verändert im System, um erfolgreicher zu sein, um vielleicht Methoden zu entwickeln, wie ein SC Paderborn oder Hannover 96 oder der SV Elversberg oder der SV Darmstadt 98, die tatsächlich mit dem Ball noch andere Ideen haben als lang und weit und gib ihm und gegen den Ball vertikal schnell umschalten und rein damit. Das ist etwas, und so eine Veränderung ist eine substanzielle Veränderung in der kompletten Statik gegen den Ball und im Spiel mit dem Ball. Und es ist vollkommen klar, dass wenn du das im Change, im Kader mit den ganzen Umstellungen, die wir haben, mit den Spielerveränderungen, die wir haben, verbindest und gleichzeitig versuchst, deine grundsätzliche Spielidee mit und gegen den Ball umzustellen, ist Fehlerpotenzial groß. Es sei denn, du bist der FC Bayern und du hast Spieler, die das immer in allen möglichen Varianten jederzeit abrufen können, je nachdem so, wie du das von ihnen brauchst. So, das sind wir aber nicht. Das
ist eine Sache, wo ich dir jetzt endlich mal zustimmen kann.
Ach, fantastisch.
Also ich möchte wirklich, weiß nicht, ob das bei dir so rüberkam, ich führe keine Trainerdiskussion.
Nein.
Ich finde auch, was da passiert, gerade im Internet, finde ich auch nicht in Ordnung. Weil hier das Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst. Der Spruch ist ja nun auch schon, weiß gar nicht, ob der aus dem Englischen kommt, ich kenne ihn jedenfalls schon länger. Das stimmt auch. Und ich bin echt nicht zufrieden mit dem, was ich sehe. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch zu Genüge kundgetan. Ich bin aber auch nicht zufrieden mit dieser Hire-and-Fire-Politik der letzten Jahre.
Ja.
Insofern bin ich da auch auf jeden Fall dabei. Und ich sehe das, was du gerade gesagt hast, oder habe das gerade gegen Fürth auch gesehen, weil das, um jetzt mal wirklich mal wieder ins Taktische ein bisschen zu kommen, das war auch der Grund, warum Regotta, glaube ich, so stark war gegen uns, weil wir ihn eben nicht komplett 90 Minuten in Manndeckung genommen haben, sondern weil wir eben Raumdeckung gespielt haben, auch gegen Regotta, der halt trotz seines biblischen Alters von 32, glaube ich, ist er inzwischen halt auch
Methusalem.
Echt, ja, verglichen mit uns natürlich nicht.
Halbes Kind.
Aber einfach nur immer noch ein verdammt guter Fußballer ist.
So. Ja, und nicht nur ein Fußballer, sondern auch eine Persönlichkeit.
Ja.
Also er ist das, was er ist führt. Das muss man einfach mal so, kann man jetzt mal so irgendwie zusammenfassen. Der ist Dreh- und Angelpunkt, gerade im Spiel mit dem Ball. Und er ist auch einer von den Spielern, ich glaube, du gewinnst jetzt nicht wahnsinnig viel gegen Regotta, wenn der in richtig guter Form ist, wenn du ihn manndeckst. Der macht das auch, der löst das auch so. der ist zu gut in der Vororientierung, der hat zu gute erste Kontakte, der hat schon zu viel gesehen, der weiß ganz genau, wie der Hase läuft oder der Gegenspieler in dem Fall. Und das ist auch so ein Spieler, der uns fehlt. Wir haben Lautsprecher, wir haben auch erfahrene Spieler.
Welche Lautsprecher haben wir denn? Ich sehe keinen Lautsprecher auf dem Platz. Das ist, glaube ich, eins unserer größten Probleme.
Ich finde, Robinson ist schon in diese Rolle reingewachsen. Den sieht man häufig irgendwie mal Ansagen machen. Fabian Kunze, glaube ich, gehört auch dazu. Ich glaube, Marlon Ritter kriegt auf dem Feld auch mal den Mund auf.
Außer Ritter, ja.
Aber ebenso diesen kompletten Spieler, der mal auch, also der sowohl durch Leistung als auch durch Ansprache und durch Autorität eine Mannschaft auch, ich sag jetzt mal, emotional zieht, der fehlt uns. Den haben wir nicht. Und ja, Fürth hatte den. Das reicht aber in dem Fall halt dann auch über eine ganze Saison dann gesehen halt auch nicht. Also wenn der jetzt noch zwei, drei Leute hätte, wenn jetzt Julian Green nicht so auf dem absteigenden Ast wäre und dann noch ein paar andere Leute noch aus der Formkrise kommen würde, Footcoy ist da so ein Thema, der ja dieses Ding, diesen Rückpass von Chernev da im Prinzip, das ist, den muss er ja machen. Wenn da noch ein bisschen mehr Konstanz, Ruhe, Qualität drin wäre, dann wäre Fürth auch nicht da, wo sie sind. Ist aber nicht so. Bei uns beim FCK ist es tatsächlich so, dass mir so ein bisschen, eben, habe ich ja vorhin schon gesagt, so diese Achse, diese Struktur in der Achse fehlt von Spielern, die die Verantwortung übernehmen, verbal und leistungsbezogen.
Ja, weil sie uns eben reihenweise wegbrechen im Moment wieder. Das ist genau, glaube ich, echt unser größtes Problem, dass wir einfach diese Verlässlichkeit einfach nicht drauf haben. Es sagt ja keiner was, wenn du mal ein Scheißspiel machst. Ja, weißt du, ja. Sowas kommt ja vor. Nicht, wir haben alle irgendwie mal Scheißtage und dann läuft es halt mal besser und mal schlechter. Und aber dieses Kollektive, ne, und auch Kunze, den wir ja viel, viel, viel gefeiert haben, ist halt auch echt in der krassen Formkrise, habe ich so den Eindruck. Der hat auch gerade gegen Schalke auch ganz viel, ich komme immer wieder aufs Schalke-Spiel zu sprechen, ganz viel auch einfach kaputt gemacht im Aufbau, ne, weil er ständig abgedreht hat und wieder abgedreht ist und so weiter. Das ist vielleicht auch einfach nicht sein Spiel, keine Ahnung. Vielleicht kann man es aber auch erwarten von einem Zweitliga-Profi, dass er auch mal einen geraden Ball nach vorne spielen kann. Und defensiv, dafür haben wir ihn ja gelobt in der Hinrunde. Hier vor allen Dingen, keiner ist ihm aufgefallen, nur wir haben es natürlich sofort gesehen.
Natürlich.
dass gerade er dafür oder das Lob dafür verdient, dass wir eben doch am Anfang der Saison oder zumindest nach gewissen Anfangsschwierigkeiten dann doch extrem stabil da widerstanden. Und das ist jetzt einfach alles für die Katz. Wir haben wieder, wir sind wieder Schießbude. Fangen wieder extrem viele Gegentore, extrem viele dumme Gegentore. Ja, ich bin's leid.
Aber das Ding ist, was ich finde, was ich zum ersten Mal sehe, vielleicht liegt es an mir, ja, weil ich zum ersten Mal irgendwie die Zusammenhänge erkenne und vorher einfach zu dumm war. Aber was ich schon sehe, ist, dass ich glaube, dass mit Klos jemand da ist, der eine Idee auch mit Transfers und mit der Transferpolitik, die betrieben wird, vorantreibt. Eine spielerische Idee, eine sportliche Idee. Das scheint sich mir schon so zu eröffnen, dieses Thema, wenn ich mir angucke, welche Spieler wir geholt haben. Und ich finde auch, dass, also ich will mal kurz meine Gedanken dazu teilen. Ich glaube, dass Bassett geholt worden ist, weil man gesagt hat, man braucht einfach noch einen Umschaltspieler. Gerade für Situationen, wo du sagst, du liegst vorne und du willst nicht mehr das ganze Spiel dieses, also wir haben ja auch in der Hinrunde, in jedem Spiel, in dem wir vorne gelegen haben, haben wir uns ja danach nie irgendwie zurückgezogen, sondern wir haben weitergemacht. Wir haben immer weiter intensiv vorne angelaufen. Das ist natürlich ein sehr fordernder Spielstil, der sehr viel Kondition verlangt, sehr viel Athletik verlangt, sehr viele Verletzungen hervorruft. Ich sag mal, souveräne Mannschaften können beides. Die können situativ hoch anlaufen, die können aber auch situativ tief verteidigen, den Bus parken sozusagen. Und beides kann funktionieren. Und in jeweiligen Spielsituationen, je nachdem, wie der Gegner auftritt, ist es natürlich auch das ein oder andere System, ist das Bessere. Ich glaube, Bassett war wirklich dieser Stürmer, der gedacht war für die letzten 20 Minuten, wenn Britannien fertig gespielt hat, im Idealfall liegt der FCK vorne und dann hast du einen schnellen Spieler auf dem Feld. Jetzt nützt dir aber ein schneller Spieler nicht unbedingt wahnsinnig viel, wenn du auf dem ganzen Platz 1 gegen 1 spielst. Ein schneller Spieler braucht Raum vor sich, Auch Redondo mit seiner Rückkehr ist so ein Spieler, der braucht Raum. Und das sind eher Spieler, die davon profitieren, wenn du den Gegner ein bisschen lockst, wenn du dich selbst zurückziehst, wenn du die Kette sozusagen, die Aufbaukette von Fürth nicht zu früh oder von des Gegners nicht zu früh attackierst und ihnen die Möglichkeit gibst, rauszurücken, weil das eröffnet die Räume, in die dann Bassett mit seiner Qualität reinstechen kann. So, und das haben wir, und das finde ich, das ist etwas, was ich gesehen habe und was mich gefreut hat, wo ich gedacht habe, da habe ich einen taktischen Plan gesehen. Ich habe mich noch gefragt, warum laufen wir Fürth nicht hoch an? Und dann habe ich gedacht, ah ja, klar, weil Bassett auf dem Feld ist, weil wir Bretaillen nicht mehr haben und weil wir den Gegner locken wollen und weil unsere Idee war, das mit tiefen Bällen dann zu bespielen, um Bassett die Möglichkeit zu geben, seine Geschwindigkeit auszuspielen. Und genau das ist ja passiert.
Ja,
und eigentlich, dieser Plan ist ja eigentlich aufgegangen und ist nur daran gescheitert, dass Bassett es nicht geschafft hat, den Ball im Tor unterzubringen, was er hoffentlich noch wird, was er aber auch muss. Wenn du dir die Expected Goals anguckst, der muss eins machen von diesen drei Dingern, die er hat. So, und das ist ein Plan. Und das ist nicht nur ein Plan, den der Trainer hat, ich bin gleich fertig, der den Plan, den der Trainer hat, sondern den siehst du auch in der Transferstrategie. Wir haben wieder Spieler geholt, zentral orientierte, große, athletische Spieler. Das ist sozusagen so ein bisschen unser Transferschwerpunkt geworden. Wir haben uns von diesen Flügelspielern getrennt im großen Stile, auch jetzt in dieser Winterpause. Wir haben die offensiven Außen mehr oder weniger aufgegeben. Wir haben gesagt, wir spielen jetzt mit Skitte und Ritter häufig diese Halbposition vorne, die dann einrücken, zentral hinter Bretaillen oder Bassett oder wem auch immer, wer da vorne rumwuselt. Und die Breite vom Feld bespielt eigentlich fast nur Mika Haas. Jolie rutscht ja häufig mit ein, versucht mitzuspielen, weil das eher seine Stärke ist. Da ist ein Plan dahinter. Das gefällt mir gut. Jetzt warten wir mal, was passiert, wenn Asta kommt. Ich glaube, dann kann wieder ein bisschen mehr Raum für Diagonalität sein, weil wir dann wieder einen Flügelspieler haben, der rechts eher mal die Tiefe auch bedient und der die Breite hält. So, also im Prinzip ein Äquivalent zu Haas auf der linken Seite mit ähnlichen Qualitäten, Tempo, Dynamik, bis zur Grundlinie durch. Das hat man ja auch mal gesehen im Spiel.
Bessere Defensive.
Sagen wir mal solidere Defensive, konservativere Defensive und positionstreuere Defensive, so würde ich es mal ausdrücken. Und vielleicht ist das ein Element, was uns noch was bringt, wo wir ein bisschen mehr Breite entwickeln. Aber insgesamt, glaube ich, war der Transferschwerpunkt das. Zentralspieler, die, wie gesagt, körperlich gut sind, die athletisch gut sind, die gute Laufwerte haben, die im Idealfall noch ganz gute Zweikampfwerte haben und einen Linksfuß für die Spieleröffnung. So, und das haben sie gemacht. Ich erkenne den Plan. Und ich freue mich schon, wenn ich den Plan erkenne. Und dann habe ich auch Lust und Bock zu sehen und den Dingen beim Werden zuzugucken. Und ich bin nicht bereit, nach dem ersten Spiel mit komplettem Kader, jetzt der Rückrunde, hier von einer Blamage, von einem Fehlstart oder von sonstigem zu sprechen, in dieser Situation, in der sich die Mannschaft befunden hat. Und ich bin auch nicht bereit dazu, eine Trainerdiskussion auf nur irgendeine Art und Weise zu unterstützen, zu befeuern oder überhaupt zu führen. Sie ist vollkommen sinnlos. Sie ist vollkommen sinnlos mit all dem, was wir gemacht haben. Was wollen wir machen? Holen wir jetzt wieder Markus Anfang und spielen dann 4-3-3 und kaufen im Sommer wieder einen neuen Flügelspieler.
Das haben wir jetzt ja beides hier klar gemacht. Ich bleibe dabei, dass die Auftritte gegen Elversberg und gegen Darmstadt blamabel waren.
Ja.
Und ich stimme dir zu, dass der Plan aufgegangen wäre, wenn Bassett eine seiner zwei oder drei Riesenchancen gemacht hätte. Alternativ hätten wir halt vielleicht auch etwas mehr als 41% der Bodenzweikämpfe gewinnen können. Dann wäre es vielleicht auch einfacher geworden.
Das ist irre. Irre.
Ja,
das irrer
ist,
Wert.
Ja, das ist,
also,
geht gar nicht.
Katastrophe.
Ja, geht gar nicht. Also es war wirklich ein unfassbar schwaches Spiel und wir hatten auch wirklich, das ist im Prinzip eigentlich wie damals, als wir dann gegen Dresden ran durften, nach dem Spiel, was war das, Berlin, Braunschweig und dann das besagte 0-0 in, hilf mir, Bielefeld, ne, wo wir dann gegen Dresden ran durften, die ja nichts auf die Kette bekommen haben.
Ja, ja.
Und jetzt hat man einfach Glück, dass bei Fürth halt einfach außer Rigotta wenige was auf die Kette bekommen haben. Auch, also im Prinzip das gleiche wie damals, wie vor 6 Wochen oder 8 Wochen. Worauf wollte ich hinaus? Genau auf Norman Bassett. Ich weiß gar nicht, ob das so ein taktischer Kniff ist. Ehrlich gesagt, haben wir so einen Spieler wie Bassett haben wir schon im Kader, der heißt Daniel Hanslik.
Das ist nicht so
schlimm. Und ich glaube, dass das einfach jetzt so quasi der Ersatz ist. Ich glaube, dass Hanslik für zu leicht befunden wurde und jetzt im Sommer dann auch es vielleicht zu Ende geht.
Ja, da möchte ich kurz widersprechen. Ich finde, Hanslik und Bassett sind zwei völlig unterschiedliche Stürmertypen. Hanslik ist ein Spieler mit einer hohen Arbeitsrate, mit einer sehr guten
Defensiv-Positionierung.
Ja, ja. Bassett hat einen besseren Antritt, hat eine höhere Endgeschwindigkeit, hat einfach diese tiefen Läufe, die er in einer unfassbaren Frequenz anbietet. Man muss mal nur auf Bassett achten in einem Spiel, wenn wir den Ball haben, ja, wie oft der anläuft, wie oft der tief geht, wie wahnsinnig intensiv der eine Abwehrkette beschäftigt. Das ist nicht Daniel Hanslik. Daniel Hanslik lässt sich auch mal fallen. Daniel Hanslik spielt auch ein bisschen zentraler, der kommt nicht so über die Halbräume. Ich finde, Bassett ist schon eher eine Spielerrolle, die wir vorher so im Kader noch nicht hatten. Und ich glaube, deswegen wurde er auch geholt, weil eigentlich sind wir auf der Position ja relativ gut besetzt, sage ich mal. Jetzt auch mit Mergin Berisha dann noch, der wurde ja dann als Ersatz für Preteying geholt.
Der jetzt auch wieder verletzt ist.
Genau, und es gab ja keine Notwendigkeit, einen Ersatz für Hanslik zu holen. Außer jetzt, du willst ihm ein bisschen Konkurrenzdruck machen oder so, das ist vielleicht die Idee dahinter. Aber Bassett ist schon nochmal ein Spieler, der deutlich, meiner Meinung nach, deutlich mehr Tiefe zeigt, anbietet als Hanslik.
Ja,
ich finde, er ist vom Stürmertyp anders.
Das könnte zum Beispiel Redondo auch, gut, bei dem weiß man nicht, ob er jemals wieder irgendwie zurückkommt und die Klasse wieder findet. Also ich finde es auch okay, dass wir ihn geholt haben, und ich finde auch da, auch dass diese Ungeduld, die ich hier und da mal wahrgenommen habe mit Bassett, finde ich auch nicht okay. Der Kerl ist 21.
Ja.
Aber auf jeden Fall muss er eine Bude machen gegen Fürth. Das weiß er aber auch selber. Das weiß auch jeder im Verein vermutlich. Ja. Aber mir gefällt er. Mir gefällt er. Es klappt noch bei weitem nicht alles. Aber er hat, und da würde ich dir wieder versprechen, er ist, was die Workrate, sagt man auf Englisch. Wie sagt man, was den Einsatz angeht, was das Laufen angeht, was vor allen Dingen auch die Kilometer angeht, die er macht.
So Arbeitspensum.
Arbeitspensum, danke. Ich habe früher zu viel Football Manager gezockt. Da ist die Workrate. Das geht schon Richtung Daniel Hanslik, finde ich.
Ja. Also vom Aufwand schon.
Und er hat sich auch, er hatte jetzt erst den mittleren Stürmer gegeben, das war ja vorher auf eine andere Position, da hat er sich auch sehr viel fallen lassen. Also ich finde schon, dass da Parallelen sind, und Hanslik ist auch in einem krassen Formtief auch. Hanslik ist im krassen Formtief. Normalerweise war er oft der uns dann rausgezogen hat, weil er eben derjenige war, der dann funktioniert hat in den richtigen Momenten, der dann da war, wenn wir ihn gebraucht haben. Auch das klappt irgendwie im Moment nicht. Wir können nur hoffen, dass sich das irgendwie jetzt bessert in den nächsten Wochen.
Also dass es sich stabilisiert. Ich glaube, dass das, was sich gezeigt hat, einfach stabilisiert so. Und also ich finde, man muss ja überlegen, was kann man tun. Ne? Also ich glaube, wir sollten schon versuchen, irgendwie an der grundsätzlichen Weiterentwicklung unseres Spieles mit Ball zu arbeiten, mehr Optionen rauszuarbeiten, wie wir ein Spiel eröffnen, wie wir den Ball vielleicht auch anders als mit einem hohen, weiten Schlag in die Räume kriegen, wo wir die Spieler haben, die im 1 gegen 1 den Unterschied machen können. Ich glaube nicht, dass wir mit Thorsten Lieberknecht jemals an den Punkt kommen, irgendwie mit dem Ball ein Positionsspiel à la Christian Titz zu etablieren oder sowas. Das wird nicht sein Stil sein, aber ich glaube, seine Idee von Fußball ist noch nicht ausgereizt mit dem, was wir da jetzt sehen. Und der Kader an sich auch nicht, weil wir genau das sehen. Wir haben manche Spieler, die in einem natürlichen Formtief auch mal sind, vielleicht karrieremäßig, vielleicht auch mal saisonmäßig in einem Formtief sind und stecken. Wir haben verletzte Spieler, wir haben junge Spieler, die wir einbauen. Wir haben Spieler, die wir aus niedrigeren Ligen hochgezogen haben, die bei uns Leistungsträger sind. Das ist ja auch etwas, was man sagen muss, was unter Thorsten Lieberknecht etwas ist, was man definitiv objektiv unter den Punkt Weiterentwicklung verbuchen kann, nämlich die Jugendförderung.
Ja, haben wir schon letztes Mal, glaube ich, auch
besprochen. Stimmt, das haben wir schon mal thematisiert. Das haben wir schon thematisiert, aber ich finde, das muss man auch noch mal dazu nehmen. Das ist etwas, was wir davor nicht hatten. Das haben wir jetzt. Auch eine der Dinge, die man dem Herrn Lieberknecht auf den Bierdeckel schreiben darf. Und wir sind jetzt in der Liga mit 1,54 Punkten im Schnitt in dieser Saison genau da, wo wir leistungsmäßig meiner Meinung nach und kadermäßig auch hingehören, nämlich im oberen Tabellenmittelfeld.
Also kadermäßig würde ich da widersprechen, aber wir müssen da jetzt nicht schon wieder streiten.
Leistungsmäßig, dass wir einen besseren Kader haben als Platz 7? Haben wir einen besseren Kader als Hertha? Einen besseren als Paderborn?
Ich glaube, dass wir uns nicht verstecken müssen, zumindest.
Das hat ja auch keiner gesagt.
Und wir können es ja auch. Also gegen Hannover haben wir ja dann doch doch verdient auch gewonnen. Und lass uns jetzt nicht wieder zurück in die, lass uns diesen Podcast zivilisiert Richtung Ende schubsen. Ich will noch eine Sache sagen zum Spiel gegen Darmstadt, und zwar etwas Positives. Da kam nämlich Mergin Berisha rein. Mhm. Er hatte nicht so wahnsinnig viel Impact, weil das Spiel auch gelaufen war zu dem Moment, wo er reinkam. Ich glaube, in der 57. oder 60. irgendwann kam er rein. Aber er hatte diese eine geniale Aktion. Erinnerst du dich? Wo er denn irgendwie so ein Chip-Ball, ja. Er steht 3-4 Meter vorm Tor und nimmt ihn quasi mit dem Rücken zum Tor und nimmt ihn irgendwie im Drehen zum Tor auf und haut ihn dann leider knapp daneben. Mhm. Das war abgefahren. Schade, dass das dann nicht der Anschlusstreffer war.
Der hat bestimmt Qualität. Und man muss jetzt auch mal sagen, ne, also gehört ja auch nochmal, um nochmal Dinge rauszustellen, die sich entwickelt haben beim FCK, gehört ja auch zu einer Wahrheit, dass Mergin Berisha, Ex-Nationalspieler, also bis 23 der neue aufsteigende Stern am deutschen Stürmerhimmel sozusagen, bis zur A-Nationalelf, dass der trotz, klar, der war verletzt, der hatte keine guten Saisons in der ersten Liga, aber dass so ein Spieler zu uns kommt, zeigt auch, dass da was ist, was Spieler attraktiv finden. Das wäre wahrscheinlich nicht die einzige Möglichkeit für ihn gewesen, zu uns zu kommen. Dass er kommt, ist gut. Wir haben mit Norman Bassett einen U21 oder Ex-U21-Nationalspieler von Belgien. Wir haben mit Skytteer einen finnischen Nationalspieler. Wir haben mit Atanas Tschernov jetzt einen bulgarischen Nationalspieler. Wir haben mit Kim Ji-Song einen Teilnehmer an der koreanischen Nationalmannschaft beim Asien-Cup gehabt. Also da kommt jetzt auch langsam, ich sage jetzt mal, Qualität rein in den Kader, in die Struktur rein, wo man sagen muss, damit können wir dann irgendwann drüber reden, ob diese Mannschaft das Potenzial hat, in der zweiten Liga ganz vorne mit dabei zu sein. Das sind jetzt ja keine top-internationalen Spieler, aber ich sag mal, die haben alle gezeigt, dass sie Potenzial haben. Die haben es mal irgendwo an irgendeiner Stelle gezeigt, und jetzt wird es die Aufgabe sein, zu gucken, dass man das rauskitzelt und gucken, ob das Thorsten Lieberknecht hinkriegt. Das wird spannend werden. Da freue ich mich drauf, die nächste Zeit. Und weil du jetzt ja was Positives gesagt hast und damit sozusagen den grundsätzlichen negativen Tonus des ganzen, deiner ganzen Vorrede einmal um 180 Grad gedreht hast, sag ich jetzt noch was Negatives. Man muss jetzt auch nicht alles schönreden. Ich finde, was mich enorm stört und wo ich, wenn ich auf irgendeine Art und Weise Einfluss hätte, was ich glücklicherweise nicht habe beim FCK, sofort als nächstes angehen würde oder intensiver bearbeiten würde, ist das Thema eigene Standards. Wir haben jetzt gegen Fürth unser erstes Tor nach einer Ecke geschossen. Und das war Semi Şahin aus dem Rückraum mit dem aus Kopfball des Jahrtausends. Ja, den er einmal macht von 30 Kopfbällen wahrscheinlich. Fällt einer so da rein. Also das war unser erstes Tor nach einer Ecke.
Ja, das
ist kaum. Und das kann eigentlich nicht sein mit dem Potenzial, was wir auf dem Platz haben.
Vor allen Dingen haben wir seit Sommer einen Standardtrainer. Ne?
Da würde ich mal ansetzen.
Wie heißt er? Martin ist das doch, oder?
Ja, und da würde ich mal wirklich gucken, was geht da? Dazu gehören meiner Meinung nach, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge auch gesagt, mal darüber nachzudenken, dass man auch mal Einwürfe als Standardsituationen begreift. Da machen andere Mannschaften auch mehr draus als wir. Ich finde, wir haben da einfach noch nicht genug Schärfe in den Bällen, wir haben noch nicht genug Ideen, auch mal mit einer Variante bei einem Eckball oder bei einem Freistoß, da sieht man wenig. Und Standards sind auf engem Niveau halt oft der unterschiedmachende Punkt. Und wenn wir noch weiter oben reinrücken müssen, ist ein ganz großes Arbeitsfeld, was bei uns im Stammbüchle steht, dass wir an unseren Standards feilen müssen. Das ist enorm wichtig. Frag auf Schalke nach. Die spielen im Prinzip genau diesen Ball und sind damit, also die sind wie wir, nur gut in Standards. Und deshalb stehen die da, wo sie stehen.
Im Idealfall schaffen wir es auch noch, die Abwehr wieder so ein bisschen zu stabilisieren und schießen gleichzeitig noch Standardtore.
Exakt.
Und zwar am besten schon
gegen Münster.
Ich bin gerade abgestürzt. Hörst du mich?
Ich höre dich.
Okay.
Du bist gerade abgestürzt.
Bei mir ist gerade alles. Ich nicht, aber mein Rechner ist gerade so halb abgestürzt. Gegen Münster am kommenden Wochenende, genau.
Oha. Gegen Münster, genau, am Sonntag um 13.30 Uhr. Wird spannend. Münster spielt einen spannenden Fußball.
Ja.
Eine der wenigen Mannschaften, die noch die klassische Raute bedient. Und Hinspiel war ja auch spektakulär. Ja, bleibt abzuwarten, wie sich das dann darstellen wird. Ich schätze aber, dass wir ganz gute Chancen haben werden. Vor allem, wenn wir es schaffen, wieder stabil zu stehen hinten. Und wenn wir jetzt es dann noch hinbekommen, ein bisschen mehr auch mit dem eigenen Ballbesitz zu machen, vielleicht schaffen wir es ja mal in, also ich sag mal so, wir machen ja nicht irgendwie, wie ist deine Aufstellung fürs nächste Spiel. Aber wenn ich mir jetzt das letzte Spiel angucke oder die letzten Spiele, würde ich tatsächlich sagen, es macht einfach auch Sinn, Luka Sirch auf der rechten Innenverteidigerposition zu lassen. Da kann er diese Diagonalbälle auf Haas gut spielen. Er kann mit Jolie, falls der spielen sollte, gut zusammenspielen. Ja, du willst es nicht und wenigst, ich weiß. Aber falls er spielt, funktioniert das eigentlich ganz gut. Ich fand die Kombination Sirch rechts, Kim zentral und Rasmussen als Linksfuß links, das war so ein bisschen, das hat dann Stabilität gebracht gegen Fürth, auch in der Raumverteidigung. Also wenn wir so gegen Münster spielen und mal gucken, dass wir da jetzt vielleicht so eine Kette etablieren, auch in den Positionen, dann kann ich mir vorstellen, dass es mit Münster sehr schwer haben wird gegen uns mit dieser Dreierachse. Da erfolgreich zu sein, zentral. Das würde ich mir wünschen. Ja,
also du hast gerade schon, ihr habt das nicht gesehen, ich habe heftig mit Armen und Köpfen, alle Köpfe, die ich habe, geschüttelt. Also ich hoffe sehr, dass Simon Asta spielen wird am kommenden Wochenende und nicht Paul Scholli. Und ansonsten würde ich dir dazu stimmen. Kunze kommt, glaube ich, auch zurück, oder?
Mhm, ja.
Ich habe mir jetzt meinen Frust von der Seele geredet in der letzten Stunde und hoffe, dass wir da versuche jetzt optimistischer in die Zukunft zu gehen. Es fällt mir noch schwer, aber ich hoffe sehr, dass dieses kollektive Formtief, was wir einfach gerade in der Mannschaft sehen, dass das jetzt dann vielleicht hoffentlich am kommenden Wochenende ein Ende nimmt. Denn genau das, was du gerade gesagt hast, wollte ich sagen, bevor mein Rechner hier die Biege gemacht hat. Preußen Münster spielt einen ganz okayen Ball. Dafür, dass sie auf Platz 15 stehen. Trotzdem finde ich, auch wenn du mir jetzt widersprechen wirst, wieder mit Anspruchsdenken und so weiter und so fort, wenn du Siebter bist in der Tabelle, dann darfst du gegen den 15. gewinnen.
Ja, natürlich.
Auch auswärts.
Ich widerspreche dir null.
Sehr gut.
Ich habe doch gesagt, ich glaube, wir haben da gute Chancen.
Das wollen wir hoffen. Und danach kommt dann, glaube ich, Paderborn, oder? Auf dem Betze.
Partyborn. Ja, genau. Und dann haben wir fast alle Top-Mannschaften bespielt. Und dann kommt die heiße Phase gegen Mannschaften im Mittelfeld, Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte und dann wird sich rauskristallisieren, wo es hingeht. Ich finde, wir sollten jetzt auch mal irgendwie so ein bisschen noch mal ganz kurz was, das ist mir noch wichtig. Menschen, die uns zuhören, sind vielleicht nicht diejenigen, die, ich weiß nicht, was wir für eine Hörerschaft haben. Vielleicht schreibt ihr mal in die Kommentare oder uns auf Insta, wer ihr eigentlich seid und was ihr so treibt. Wir haben nämlich kaum Vorstellung davon, weil wir auch nicht so tief im Social-Media-Game drin sind. Wir machen ja einfach unser Therapiegespräch, wie ich es nenne, und also das stellen wir online.
Wenn man der Auswertung von Podigy glauben darf, hören uns
Männer über 40.
Kaum Frauen zu. Kaum Frauen. Ja, zu. Alter wissen wir gar nicht, aber wir haben wenige Frauen in der Hörerschaft.
Was ich schade finde, ja, weil Frauen ja oft auch in der Lage sind, Dinge differenzierter darzustellen. Weil es sind ja oft auch nur die Männer, die pfeifen im Stadion.
Habe ich andere Erfahrungen, aber
okay,
ja.
Okay, vielleicht bist du auch mit Akrofrauen unterwegs, keine Ahnung. Wo war ich? Was habe ich gesagt? Ah ja, unser Therapiegespräch. Dann kommen die Wochen der Wahrheit gegen die Mannschaften in der Mitte, gegen die Mannschaften am Ende. Und ich glaube halt, dass wir sollten uns, glaube ich, schon auch von dem Gedanken so ein bisschen lösen, dass wir mit dem Aufstieg noch wahnsinnig viel zu tun haben werden. Ich glaube, das ist, also wenn man es jetzt einfach mal durchrechnet, rein rechnerisch, müssten wir jetzt über 2 Punkte pro Spiel Schnitt einfahren und ja, ist nicht unmöglich, aber ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders groß. Über was ich mich freuen würde, wäre weiterzusehen, dass wir eine spielerische Weiterentwicklung haben, dass wir mit den Leistungsträgern, die für uns wichtig geworden sind in unserem System, am Ende der Saison möglicherweise unsere Zusammenarbeit verlängern, dass wir im Sommer, das ist schon weiter Vorblick, aber dass wir im Sommer vielleicht den ein oder anderen Spieler gewinnbringend, also wirklich gewinnbringend, dann wieder verkaufen. Stichwort, so wie wir es mit Ragnar Ache gemacht haben, vielleicht dann Nathan Skitter oder so. Und das wieder nachhaltig schön in die Kaderstruktur nach einem vorher mit Trainer und sportlicher Führung abgestimmten Konzept, wie wir unser Spiel sehen, dass wir das sozusagen durchführen können. Ich glaube, das ist die realistische Perspektive auf die Saison. Die realistische Perspektive auf die einzelnen Spiele ergibt sich aus der Konstellation und aus der jeweiligen Tagesform und ist einfach bei uns, finde ich, super schwer einzuschätzen, weil wir eine Mannschaft sind, die ganz schwer einzuschätzen ist in den Ergebnissen, finde ich. Und deshalb brauchen wir alle Leute. Wir brauchen positiven Support. Ja, und ich glaube, wir würden uns alle, ich weiß, wir werden wahrscheinlich diese Leute nicht erreichen. Das meinte ich vorhin mit, was sind das eigentlich für Menschen, die uns zuhören? Ich glaube nicht, dass das größtenteils diejenigen sind, die in den sozialen Medien rumpöbeln, sondern wahrscheinlich oder hoffentlich auch etwas differenziertere Charaktere. Und an diese Leute möchte ich trotzdem appellieren, dass wir gucken, dass wir das Positive rausziehen. Weil was ist die Alternative? Wir können uns
Schreibt das doch bitte in die Kommentare. Geschlecht, Alter und seid ihr Pöbler auf dem Betzenberg. Und PS, man darf sich auch mal aufregen und darf.
Das sagt ja keiner. Ich reg mich doch auch auf.
Und man darf auch im Stadion mal seinen Unmut kundtun. Also aber vielleicht müssen wir auch da so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Und
aber man darf sich auch fragen, wenn ich irgendwas in irgendein Forum reinkotze oder in irgendein anonym irgendwo im Stadion in den Raum reinschreie, würde ich das den Menschen, denen es treffen soll, auch ins Gesicht sagen. Wenn ja, cool, dann bist du ein mutiger Mensch. Aber das ist doch feige und scheiße. Das bringt doch auch keinen weiter.
Über Internet-Rambos müssen wir nicht diskutieren.
Das sind so viele. Fuck mich ab, David. Ich sag's dir, ohne Scheiß. Dieses ganze toxische Scheiße und diese ganze künstliche Empörung, mittlerweile ist das auch so ein gesellschaftliches Problem, ein Gesamtproblem. Und diese Erwartungshaltung, diese fast so eine Kundenperspektive irgendwie auf Fußball. Und ich finde das ganz schrecklich. Aber ja, das ist mein Ding. Und ich appelliere an all die guten Menschen da draußen, don't do it.
Also ich finde, um dich ein bisschen abzuholen, dir ein bisschen bessere Laune zu machen, entschieden wird im Stadion. Und ich finde, die Stimmung, wir haben ja keine Betzewutz wie andere Podcasts.
Aber warte, will ich auch noch eine Floskel dazulegen. Ich zitiere Otto Rehhagel und sage, vom Labern ist noch keiner Meister geworden.
Nein, was ich sagen wollte, und das mag floskelhaft sein, aber das ist, glaube ich, echt die Wahrheit. Die Stimmung im Stadion ist eine andere als in den Internetforen. Und am Ende zählt halt, was im Stadion ist und nicht, was auf der Betze brennt oder auf transfermarkt.de oder wo auch immer irgendwelche Halbstarken schreiben und sich auskotzen. Nein. Und ich habe schon den Eindruck, dass die Stimmung noch weitgehend positiv ist, wenngleich sie jetzt wohl gegen Fürth noch nicht so wahnsinnig gut war. Aber auch das wird wieder. Ne? Die Mannschaft wird auch gefeiert, wenn sie 4-0 in Darmstadt verliert. Da wurde sie auch hinterher gefeiert und in die Kurve gerufen. Also
weil das halt auch die Leute sind, die halt wissen, was es bedeutet zu leiden. Das sind nämlich die Menschen, die auch in der dritten Liga nach Meppen gefahren sind.
Wahrscheinlich ist das so, womöglich ist das so. Aber ja, weißt du, es gibt dieses und dieses und es ist nicht immer alles so schlecht. Und nicht immer
alles. Sagst du nach diesem Rant?
Nein, ich finde umfeldmäßig und druckmäßig so. Das gefällt mir nicht. Das kann ich auch einfach nach all den Jahren einfach nicht mehr hören, dass man sich auf der einen Seite halt dann sich auf die Schulter klopft, was für ein geiles Stadion man hat, wie viel da immer los ist, dass der Auswärtsblock grundsätzlich ausverkauft ist und dann aber jetzt, ich habe es vorhin angesprochen, jetzt eben schon vorbaut, um irgendwie da letztlich dann wieder sagen zu können, ja, das unruhige Umfeld ist schuld und der Druck bei uns ist so hoch und hast du nicht gesehen. Das missfällt mir, das möchte ich nicht hören. Das ist bei anderen Vereinen genauso, das ist in Gelsenkirchen genauso, das ist in Hannover genauso. Das ist vielleicht sogar in Berlin genauso. Das ist vermutlich in Dresden genauso. Mhm. Also, weißt du, darin unterscheiden wir uns nicht von anderen alten, ich hasse dieses Wort Traditionsverein, ne, von diesen alteingesessenen Vereinen unterscheiden wir uns nicht sonderlich.
Ja. Ja, ich halte das aber für nichts Gutes. Ich mag Tradition und ich mag Geschichte und ich gucke mir 100.000 Mal lieber Schalke gegen Gladbach an als Hoffenheim gegen Elversberg.
Wolltest du gerade Schalke gegen Leipzig sagen?
Bitte?
Wolltest du gerade Schalke gegen Leipzig sagen?
Nee, warum?
Klang kurz L. So, als hättest du gerne Schalke gegen
Leipzig. Nein. Schalke gegen Gladbach als Hoffenheim gegen Lok Elversberg. Leipzig
natürlich.
Gegen Elversberg. Aber ich gucke es mir nicht deswegen lieber an, weil die Stimmung immer so aufgeheizt ist oder weil die Leute alle ausgepfiffen werden, sondern ich gucke es mir deswegen gerne an, weil die Begeisterung für die Vereine so groß sein kann, weil es so vielen Menschen etwas bedeutet und weil es was mit mir macht. Ich bin da nicht so der Massenpsychologe, also so diese ganzen massenpsychologischen Dinge irgendwie, die da im Stadion passieren und alle schreien und kollektiv und so, das ist gar nicht mal so meins, sondern für mich ist Tradition was Wichtiges, aber auch irgendwie was Ruhiges und auch etwas, auf was man stolz sein darf auch, aber was man nicht unbedingt mit Negativität ausstatten sollte, wenn man in die Zukunft denkt. Und ich finde, man darf auch Leute auffordern dazu, sich selbst zu hinterfragen und mal nachzuhaken und zu sagen, was denkst du, was passiert, wenn du jetzt hier pfeifst? Dass da unten dann irgendjemand besser spielt, ist doch völlig absurd. Und das einfach mal so klar zu formulieren, war mir einfach wichtig.
Das drucken wir uns auf T-Shirts, wenn wir demnächst unseren Betriebsausflug machen. Teufel im Detail geht ins Stadion. Das haben wir uns fest vorgenommen. Mal gucken, ob es diese Saison noch klappt. Weil der Kollege mir gegenüber fährt nicht so häufig auf den Betzenberg. Das darf ich, glaube ich, diese Interna darf ich, glaube ich, verraten.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Ich war schon lange nicht mehr und ich schäme mich auch ein bisschen dafür.
Das solltest du auch tun. Ich schäme mich nicht, jetzt Feierabend zu machen und diese etwas andere Teufel im Detail-Folge an dieser Stelle zu beenden, in der wir wenig über Taktik gesprochen haben, aber sehr viel über unser Inneres, unseren Frust. Ich glaube, so viel gestritten haben wir uns noch nie.
Ah, doch, wir hatten schon mal so eine Folge, wo wir so ein bisschen gekabbelt haben.
Ja, aber
ich finde es mal eine inhaltliche.
Da haben wir über Taktisches aber gesprochen und heute haben wir ja viel über.
Ja, wir haben auch viel über Spielanalyse und über Beobachtungen und sowas gesprochen. Das war jetzt vielleicht nicht, wir haben jetzt nicht einzelne Daten rausgepickt und irgendwelche, X-Goals-Werte jetzt hier besprochen oder irgendwelche Zonen auf dem Platz aufgezeigt, auf denen wir jetzt, die wir jetzt irgendwie arg bespielen wollen. Aber ich finde, wir haben schon einen ganz guten Gesamteindruck dessen versucht, rüberzubringen, was wir jetzt gerade sehen in der Veränderung der Spielanlage, der Spielentwicklung vom FCK. Und ich finde, da kann man auch mal, man kann ja auch dieses Narrativ unterschiedlich erzählen von der Rückrunde von diesen vier Spielen. Das haben wir jetzt. Ja, die eine Seite ist die enttäuschte Seite, die andere Seite ist die sagt, hey, lass uns das mal irgendwie in einen Kontext einordnen. Und es ist okay, es war ja eine inhaltliche Auseinandersetzung. Ich habe auch kein persönliches Problem mit dir, außer dass wir uns jetzt, also jetzt ziehen wir es gleich auf die persönliche Ebene, aber davor beenden wir hier den Podcast.
So, das ist Teufel im Detail.
Spiel mal eine Runde Tekken.
Das ist Teufel im Tekken. Du bist echt so ein krass alter Mann, Alter. Das ist Teufel im Detail. Ich sage, wir beenden den Podcast und der Kollege mir gegenüber redet einfach noch 2 Minuten drauf los. In diesem Sinne, wenn ihr auch findet, dass wir beide Seiten gut abgedeckt haben, dann schreibt uns das in die Spotify-Kommentare oder irgendwo anders hin. Ich glaube, bei Apple gibt es auch Kommentare, weiß ich gar nicht. Ich lese nur Spotify-Kommentare und wir lesen auch Instagram-Kommentare. Meldet euch bei uns, empfehlt uns weiter, hört uns, hört alle anderen FCK-Podcasts, aber vor allen Dingen uns in diesem Sinne. Vielen Dank, Sebi. Mhm. Machen wir jetzt, feiern wir jetzt den Aschermittwoch.
Jetzt spielen wir Tekken.
Ich spiele jetzt keinen Tekken. Ich habe hier noch ein Bierchen, das ich gar nicht aufgemacht habe. Das trinke ich jetzt zur Beruhigung nach dieser aufreibenden Stunde.
Also. War es schlimm für dich?
Nein, ich fand's okay.
Ja, ist doch gut, jetzt ist mal ein bisschen mal in Ballung hier.
So, jetzt komm, jetzt hör auf zu plappern. Ich drücke jetzt auf Stopp. Vielen Dank euch da draußen, vielen Dank dir. Deckel drauf. Tschüss. Bis bald, ciao.
Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.